predige heute Morgen über einen Vers, Matthäus 20, Vers 28. Matthäus 20, Vers 28. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich wiederhole nochmal. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich denke, Sie kennen die Frage, wer ist der Größte? Könnte man natürlich sagen, das betrifft hier nur manche Leute, die sich immer hervortun müssen. Vielleicht könnte es aber sein, dass die Frage auch uns ein Leben lang begleitet. Wer ist der Größte? Bin ich das nicht vielleicht auch? Ich als einer, der bestimmte Begabungen hat, vergleiche mich mit anderen, bin ich da nicht besser? Ich als liebevolle Großmutter, die mit den Enkeln spielt, kümmere ich mich nicht mehr um meine Enkel als andere? Ich als jemand, der für die Spendenaktion gespendet hat, gebe ich nicht vielleicht mehr als andere gegeben haben, die es leichter könnten? Ich als jemand, der sportlich ist, bin ich nicht schneller oder besser als der andere? Ich als einer, der geschäftlich seine Dinge präsentiert, gelingt mir das nicht besser als manchem Kollegen? Immer dieses vergleichende Denken, dahinter steckt immer die Frage, wer ist größer von uns, der andere oder ich? Wer ist der Größte, ist also nicht nur eine Frage für Sportler oder für Stars, sondern eine Frage, die jeden ein Leben lang begleitet. Und ich denke, dass die Ursache dazu in 1. Mose 3 genannt wird, wo die Schlange Adam und Eva verspricht, das heißt der Eva, ihr werdet sein wie Gott. Es heißt, dieser Feind Gottes, der einmal ein Lichtengel Gottes war, verglich sich mit Gott und sagte, ich möchte auch der Oberste sein. Und dann hat er das den Menschen versprochen und gesagt, ihr werdet auch die Größten sein, wenn ihr auf meine Stimme hört. Es heißt, der Mensch versucht immer selbst groß zu sein, ganz persönlich. Und damit müssen die anderen natürlich ein Stück kleiner werden. Hier ging es um die Frage einer Mutter, die Jesus kurz vor seinem Tod bat, setze doch einen meiner Söhne zu deiner Linken und einer zu deiner Rechten in deinem Reich. Das heißt, die Ehrenposten gib meinen zwei Söhnen. Und Jesus hat dann dieses Beispiel hier gebracht, dass derjenige, der groß sein will, letztlich ein Diener wird. Er verschiebt den Akzent und sagt, wahre Größe zeigt sich im Dienen, im Einsatz für andere. Und er selbst gibt das Beispiel wenige Tage später, wo er durch eine Fußwaschung seine Freunde alle mit Liebe blamiert. Wahrscheinlich hat jeder auf den anderen gewartet. Es war scheinbar kein Diener da. Machst du es? Nö, ich. Und du? Auch nicht. Und dann macht er es und sie sind alle beschämt. Hier heißt es, dass er gekommen ist, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Weihnachten hat ja viel mit Geld zu tun. Da wird Geld ausgegeben, sinnvoll und weniger sinnvoll. Aber Lösegeld wird keines gezahlt. Vielleicht ab und zu gibt es mal sowas wie eine Art Versöhnungsgeschenk, dass man nach Jahren der Spannung vielleicht irgendwann jemand wieder mal ein Geschenk überreicht, in der Hoffnung, dass das so ein Annäherungsversuch ist und der andere das akzeptiert. Lösegeld ist bei uns eigentlich mehr durch Kriminelle bekannt oder in den vergangenen Jahren gab es das ja noch, als man von der DDR so Häftlinge freikaufen konnte. Und ich hatte manchmal den Eindruck, die haben dann immer wieder ein paar neue eingesperrt, damit sie wieder ein paar zu verkaufen hatten, hier an den Westen. In der Bibel gibt es Lösegeld, zum Beispiel in 2. Mose 21, Vers 28 bis 30, wird eine kleine Sache beschrieben, die tödlich ausgehen konnte. Und zwar, wenn ein Bauer einen Rind hatte, von dem er wusste, dass es stößig ist, also andere Leute anrennt und damit in Gefahr bringt. Und wenn dadurch jemand ums Leben kam durch dieses Rind, dann wurde das Rind getötet und auch der Besitzer getötet, weil er ja wusste, dass hier eine Lebensgefahr lauert in diesem Tier. Es gab eine Ausnahme, er konnte Geld bezahlen und so stand Geld statt Leben. Er konnte also ein Lösegeld bezahlen, blieb am Leben und die Sache wurde durch Geld geregelt, ein Loskauf. Geld statt Leben. Oder Jesaja 43, Vers 3 folgende, wo Gott seinem Volk in Babylon sagt, dass er es losgekauft hat und stattdessen Äthiopien und Ägypten als Lösegeld nach Babylon gibt, damit sein Volk ziehen darf. Psalm 49, Vers 8, folgende heißt es, dass keiner Gott ein Lösegeld bezahlen kann, damit er nicht sterben müsste. Ich kann also Gott nichts anbieten und sage, lieber Gott, lass mich doch hier immer irgendwie weiterkommen, ohne zu sterben. Und wir wissen als Zitat von einer Königin, Elisabeth I. von England, dass sie kurz vor ihrem Tod sagte, ich gebe all meinen Besitz um einen Augenblick Leben. Aber selbst das ging schon nicht. Also mit unserer Art Lösegeld können wir bei Gott nichts begleichen. Aber Jesus sagte, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Er war bereit zu dienen und sich zu lösen. Und zwar aus der Ewigkeit. Er ließ die Ewigkeit los. Er ließ seine Familie los. Er verzichtete auf einen festen Wohnsitz. Er konnte sich von seinen Freunden lösen und sein Leben zuletzt loslassen in dem Kreuzestod auf Golgatha. Durch dieses Lösegeld kam Vergebung in die Welt. Manchen ist das ein vertrauter Gedanke, anderen völlig neu. Ehe Jesus sein Leben als Lösegeld gab, gab es auf der Welt, von dem Gott, an dem ich glaube, keine Vergebung. Das heißt, Vergebung kam erst an einem historischen Punkt in die Welt, als Jesus dort am Kreuz sein Leben gab. War Gott bereit zu vergeben? Jesaja 53, Vers 10 heißt es, wenn er sein Leben als Schuldopfer einsetzt, würde er damit die vielen gewinnen. Und 53, Vers 5, dass die Strafe auf ihm liegt. Das heißt, Gott bestrafte seinen Sohn mit allen Versagen auf der ganzen Welt, legte er auf eine Person und hat so Erlösung geschenkt, Vergebung für die ganze Welt. Was bedeutet das? Lösegeld bedeutet Loslösung auch unter uns. Wovon löst uns Jesus? Da gibt es verschiedene Punkte. Als erstes löst er uns von Sünde. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Durch diese Vergebung erreiche ich eine Verbindung mit Gott. Jesus wohnt in meinem Herzen durch Glauben. So bin ich ewig mit Gott verbunden und nicht mehr getrennt. Er löst mich also aus der Sünde heraus. Damit löst er mich gleichzeitig von Satan los, denn der Satan bleibt ewig von Gott getrennt, also sozusagen auf der anderen Seite. Ich bin jetzt mit Gott verbunden, nicht mehr getrennt. Der Satan kann ihn zwar noch angreifen, körperlich, seelisch oder geistlich oder gesellschaftlich, aber grundsätzlich gehören wir nicht mehr zu ihm, wenn wir mit Jesus leben im Herzen. Er löst mich auch von dem Gericht Gottes. Christen kommen nicht mehr in das jüngste Gericht. Johannes 3, Vers 18, wer glaubt, wird nicht gerichtet, steht in der Bibel. Das heißt, ich bin ewig von Gott schon angenommen und akzeptiert. Und das ist sicher ein ganz wichtiges Geschenk. Wer das begreift, wird Gott loben und darüber sehr froh sein. Also dieses Lösegeld bedeutet eine Loslösung in meinem Leben von der Sünde, indem ich jetzt nicht mehr getrennt, sondern verbunden bin, von Satan, der auf der anderen Seite bleibt, und aus dem Gericht Gottes. Loslösung von Sünde kann Kampf bedeuten, weil es ja auch im Leben ganz praktisch wird, wenn Jesus Ihnen oder mir zeigt, deine Lebenseinstellung ist falsch, verändere sie bitte, dann geht es ja nicht so als Geschenk von heute auf morgen, sondern bedeutet Kampf. Bin ich bereit, etwas loszulassen, mich von dieser schlechten Gewohnheit zu lösen, eine Sache aufzugeben, eine Personenbeziehung zu lösen, wenn sie nicht in Ordnung ist, mein Geld vielleicht neu einzuteilen und vieles mehr. Jesus spricht vom Dienen und sieht darin die Erfüllung des Lebens und auch seines Lebens. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, in der die Arbeitsplätze in der Industrie immer mehr abnehmen und die Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich immer mehr zunehmen. Und trotzdem bedeutet das ja noch lange nicht, dass wir eine Gesellschaft hätten, in der Dienen irgendwie aktuell wäre, solange es nicht bezahlt wird. Jemand sagte, wir hätten eine hedonistische Gesellschaft. Hedone, ein griechisches Wort, heißt auf Deutsch Freude, also eigentlich eine Freudengesellschaft, die darauf aus ist, möglichst viel Lustgewinn für das persönliche Leben zu haben und alles, was das einschränkt, abzulegen. Da kam noch ein anderes Schlagwort dazu, wo jemand sagte, wir hätten eine Non-Mühsal-Ethik. Ethik ist ja die Lehre vom sittlichen Handeln und nun Mühsalethik hieße dann, also eine Ethik, die einem keine Mühe bereiten darf. Das heißt, sobald es um persönliche Einschränkungen im Leben geht, wäre man dann nicht mehr bereit, diese Ethik auszuführen, sondern es darf letztlich nichts kosten. Einsatz für andere, wie Gott ihn möchte, sieht anders aus, kann auch mit Einsatz und mit Einschränkungen verbunden sein. Letztlich geht es um die Frage der Motivation. Der Luther hatte ja damals mal behauptet, Gottesdienst wäre es, wenn eine Magd ihren Kuhstall ausmistet für Gott. Zu seiner Zeit verstanden die Leute ja unter Gottesdienst immer, was weiß ich, dass man Mönch wird, dass man jeden Tag in die Kirche geht und ähnliche Dinge. Und in einer kleinen Stadt wie Erfurt, die etwa damals 5000 Einwohner hatte, gab es allein 5 Klöster. Das heißt, die Leute waren bereit, wirklich heilig und noch heiliger zu werden. Und dann war das natürlich eine Sensation, wenn man auch den Kuhstall ausmisten könnte für Gott und das Gottesdienst bedeuten würde, weil es auch ein Dienst ist für Menschen. Jesaja sagte mal, hier bin ich, sende mich, Herr, gebrauche mich. Die Frage, ob unser Gebet auch so einen Akzent hat, Herr, gebrauche mich. Oder ob wir nur beten, Herr, segne mich, hilf mir. Herr, gebrauche mich, ist ein Gebet, das zum Dienen führt. Und da geht es nicht um die großen Pläne, die wir haben, um die tollen Ideen, sondern um das Praktische. Da kam ein junger Mann zu einem gestandenen Christen, es war ein Schwabe, und erzählte ihm, was er da alles vorhatte für Gott und diese und jene Ideen, tolle Sachen. Und als er fertig war, sagte dieser Schwabe, wobei ich leider nicht Schwäbisch kann, er sagte, lass es Pfröpfle drauf, sonst verriecht's. Das heißt, lass den Korken oben drauf stecken, sonst verdunstet es alles, was du da so hast. Also fang lieber mal ganz klein an, nicht mit großen Ideen. Dem entspricht ein anderes Beispiel, wo eine Diakonisse mit Jugendlichen, mit denen sie zu tun hatte und auch sprechen wollte, durch das Treppenhaus mehrerer Stockwerke nach oben stieg in ihre Wohnung, wo sie ein Treffen hatten. Und als sie oben ankam, hatten sich die Jugendlichen sehr angeregt unterhalten, was sie so alles vorhaben und planen. Aber die schweren Taschen trug die Diakonisse immer noch alleine. Keiner hatte sie ihr abgenommen. Das heißt, sie hatten nach vorne geschaut, in irgendwelche Ideen hinein, aber nicht entdeckt, was direkt vor ihnen war. Und ich denke an einen Maurerpolier, der einmal überlegte, was kann ich für Gott tun? So ein großer Prediger bin ich nicht. Und dann kam er in einen Saal, wo die Stühle nicht gestellt waren, sagte, na, das muss ja der Küster machen. Aber der war auch noch nicht da. Und er hat die Stühle gestellt, fing so ganz praktisch an, für Gott zu arbeiten. Später hat er ein ganz großes Sozialprogramm in einer Stadt geleitet, auf Spendenbasis, das Gott ihm hat zuwachsen lassen. Aber es fing einmal ganz, ganz klein an mit Stühle stellen. Und deshalb denke ich, wenn wir Gott dienen wollen, geht es nicht um die großen Ideen, die großen Theorien oder sonstige Dinge, sondern um das ganz Naheliegende, vielleicht zu sehen, wo man etwas ordnen könnte, wo etwas fehlt, was man holen könnte, wo man jemand behilflich sein könnte oder vielleicht etwas sauber macht. Und wenn so ganz kleine Schritte erfolgen, werden auch größere folgen. Dienen ist nicht das, was morgen oder übermorgen geschieht, sondern heute und relativ praktisch. Zunächst im Kreis der Angehörigen, vielleicht dann der Kollegen oder der Mitschüler und zeigt sich oft in ganz kleinen praktischen Dingen. Wobei dann ja oft die Frage auftaucht, warum gerade ich, warum soll ich das machen? Dafür ist doch jemand anders da. Ja, wieder dieses vergleichende Denken. Warum ich? Könnte doch der andere sein. Ich muss das doch nicht tun. Wenn Gott mir klar macht, dass ich es bin, dann ist es gut, wenn ich es tue. Wichtig ist, dass er uns die Augen öffnet. Eine sehr harte Definition von Sünde steht in Jesaja 53, Vers 6. Da heißt es, jeder sah auf seinen Weg. Ist das denn was Schlechtes, wenn ich auf meinen Weg schaue? Zunächst nicht. Aber es gibt ja auch noch die Wege der anderen Leute, auf die ich achten könnte. Und darum geht es im Glauben, dass Gott die Augen öffnet, nicht nur Gott kennen und lieben zu lernen, sondern auch Menschen zu sehen. Der Hauptfeind des Dienens ist die Trägheit. Der Hauptfeind des Dienens ist die Trägheit, sich nicht in Bewegung bringen zu lassen. Und das wäre gut, wenn Gott uns trotzdem in Bewegung bringt. Manche hat auch Angst, untergebuddelt zu werden. Es gibt es ja auch in Ehen, dass ein Partner Angst hat, von dem anderen untergebuddelt zu werden. Oder die Angst, komme ich denn noch auf meine Kosten, wenn ich jetzt hier etwas tue für die anderen? Es gibt eine Philosophie, die sogenannte Hammer-Amboss-Philosophie. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Entweder bin ich Hammer, das heißt einer, der draufschlägt, oder ich bin Amboss, das heißt einer, der die Schläge einsteckt. Die Philosophie ist nicht so gut, weil es so ein Entweder-Oder gibt, ein drüber und drunter. Die Philosophie der Liebe, die bereit ist, für den anderen sich zu öffnen, ist sicher besser. Dienen hat immer etwas mit Zeiteinsatz zu tun. Und ich freue mich, dass in dieser Gemeinde viele Menschen mitarbeiten und Zeit einsetzen für Gott, wobei die Zeit allerdings oft begrenzt ist, dass ich sage, ich setze diese 3 oder 4 Stunden für Gott ein. Finde ich sehr gut, aber man sollte bedenken, dass auch der Rest der Zeit Gott gehört und dass diese Aussage in Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in Gottes Händen, nicht nur ein Text für Beerdigungsansprachen ist, sondern auch für jeden Tag. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Das heißt, Gott möchte auch über Zeit verfügen. Eine Gemeinde ist eine Dienstgemeinschaft, wo viele gemeinsam etwas tun können. Und wenn man Dinge zu zweit tut, ist es viel leichter als alleine. Ich erinnere mich an Oberursel, wo ich herkomme, wo wir auf dem Rückweg vom Gottesdienst einmal 2 junge Männer uns unterhielten. Und jeder hatte die Idee, einen Hausbibelkreis zu gründen für Jugendliche und junge Erwachsene. Und wir haben es sofort begonnen, weil wir zu zweit auf die Idee kamen. Wenn nur ich auf die Idee gekommen wäre, hätte ich es vermutlich nicht getan. Wäre es nur der andere gewesen, hätte es vermutlich auch nicht getan. Aber zu zweit haben wir es gleich umgesetzt und Gott hat es gesegnet. Dienen bedeutet nicht nur Zeiteinsatz, sondern auch Geldeinsatz. Jemand sagte mal, das Portemonnaie bekehrt sich zuletzt, wenn ein Christ sich bekehrt und zum Glauben kommt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen oder bei uns allen aussieht. Wann bin ich bereit, etwas zu geben? Ist das nur die Solidarität der Besserverdienenden, wenn Sie das jetzt nicht als Parteipolitik ansehen, sondern als Gedankenbeitrag? Erst wenn ich eine gewisse Menge an frei verfügbarem Geld habe, kann ich erst dann etwas abgeben oder vielleicht als Jugendlicher schon von meinem Taschengeld etwas bereitlegen für Gott? Entschuldigung, könnt ihr bitte noch ein bisschen aufpassen. Ja? Wie ist es mit meinem Geld, auch bei Taschengeld schon, oder das Geld, was ich beim Zeitungsaustragen verdiene, oder das Lehrlingsgehalt, oder der Rentner, oder vielleicht sogar der Sozialhilfeempfänger, der ja eigentlich nur ein Existenzminimum kriegt, kann der auch noch etwas abgeben? Ich denke an Haiti, an viele Gespräche mit Schürers. In Haiti leben alle Leute an der Existenzgrenze, die meisten leben darunter. Das heißt, dort könnte man zum Beispiel für Gott dann überhaupt nichts geben, wenn nur die Besserverdienenden die Spender wären. Ein Geheimnis Gottes steht in Lukas 6, Vers 38. Gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das heißt, jemand, der gibt, stellt fest, dass er gesegnet wird. Und das ist sicher auch dort hilfreich, wo jemand bisher vielleicht nur gewohnt war, Schulden zu machen, dass er vielleicht spenden lernt und dann mit dem Rest seines Geldes besser auskommt als vorher. Es ist zwar nicht mehr geworden, aber Gott segnet es. Also auch Geld gehört zum Dienen. Und dann gehört natürlich Gebet und Umgang mit Gottes Wort dazu. Ich weiß nicht, wie Sie für diese Gemeinde hier beten. Vielleicht kamen Sie heute Morgen betend in den Gottesdienst, das wäre schön. Aber auch während der Woche, jeden Tag geschieht etwas. Am Montag ist Kinderstunde, da ist ein Mutter-Kind-Kreis, da treffen sich manchmal Gesprächskreise. Am Dienstag treffen sich Konfirmanden, ist wieder eine Jungschar, ist ein Gesprächskreis. Wissen Sie solche Dinge, dass Sie beten können für die Mitarbeiter, dass Sie sagen können, Herr, segne heute die Kinder, segne die Stunde, dass sie interessant wird, oder den Chor, der heute Abend übt? Wissen Sie da Bescheid und können das ein bisschen mittragen? Oder ist das nur die Verantwortung der Leute, die das leiten? Gebet ist der Motor der Gemeinde. Wenn ich Sie fragen würde, wie viel PS Ihr Auto hat oder wie viel Kilowatt, würden Sie das wahrscheinlich sofort beantworten. Aber wie ist das mit dem Gebet in einer Gemeinde? Ist es auch ein Motor? Oder ist es nur so was Kleines, was so vor sich hin tuckert, man hört es gerade noch, ohne dass es viel bewegt? Beter bewegen sehr viel. Ich habe ein Buch mit dem Titel Gebet, die größte Kraft der Welt. Ist natürlich die Frage, ob das stimmt, aber da ja Gott die größte Macht ist, wird es wohl stimmen. Auch Information ist ein Dienst. Ich hatte vor kurzem bei Chinesen in Frankfurt gepredigt und das ist so eine Gegend mit zig Einbahnstraßen, die immer genau andersrum laufen, als man es möchte, sodass ich mich da also ziemlich verfahren hatte und mein Zeittermin, der war eigentlich schon vorbei, wo ich da hinkommen sollte. Dann sprach ich jemand an und er sagte, ja, fahren Sie hinter mir her und ich nehme mit Ihnen so die ersten Kurven und dann fahren Sie noch geradeaus, dann links und dann nochmal rechts und dann kam ich an. Das heißt, diese Information dieses Mannes, der auch bereit war, sogar etwas noch mit einzusetzen, nämlich mit mir ein Stück unterwegs zu sein, hat mir geholfen, dann mein Ziel sehr schnell zu erreichen. So können wir auch jemand informieren, wie er diesen Weg mit Gott im Leben kennenlernt oder vielleicht manchmal auch ein persönliches Problem löst. Dienen bedeutet, sich für andere einsetzen in der Führung Gottes. Dazu gehört sicher die Beugung vor Gott, dass ich mich beuge und meinen Hochmut bekenne, meinen Stolz, mit dem ich nur auf meinen Weg gesehen habe, nicht gemerkt habe, was die anderen brauchen, vielleicht bis hin in die eigenen Reihe der eigenen Angehörigen oder der Kollegen, dass ich Menschen verletzt habe, dass ich ein schlechtes Vorbild abgab in diesem und jenem Punkt. Ich denke, das gehört mit zu dem Nachdenken über diesen Bereich Dienen. Und es wäre gut, wenn vielleicht mancher sich heute einmal Zeit dafür nimmt, sich auch da vor Gott zu beugen. In diesen Tagen ist die Diskussion, wer ist die Großmacht, die kleinen Tschetschenen oder die großen Russen? Und da fiel mir so ein Wortspiel ein. Großmacht ist das, wo einer den anderen groß macht durch Liebe, durch Ermutigung, durch Anteilnahme. Und es wäre schön, wenn sich so etwas unter uns entfaltet. Übrigens, Jesus, der diente, ließ sich nie ausnutzen von Menschen. Oder haben Sie in der Bibel sowas entdeckt? Er ließ sich nie einspannen von anderen. Er ließ sich nie vorschreiben, was er zu tun hätte als Sohn Gottes. Die Leute haben es zwar versucht, aber er hat es nicht gemacht. Das heißt, auch wenn sie dienen, müssen sie sich nicht vorschreiben lassen von anderen, was sie zu tun hätten oder sich von ihnen ausnutzen lassen oder einspannen lassen. Das war zumindest nicht der Weg, den Jesus hatte. Sondern er fragte nur den Vater, was ist dein Wille? Und dann war er bereit, das, was Gott ihm zeigte, zu tun für andere. Ich komme zu der Einstiegsfrage zurück. Wer ist der Größte? Wir vergleichen uns immer mit anderen und möchten dabei gut abschneiden. Aber Jesus vereinigt Hoheit und Niedrigkeit in der Liebe. Und darum geht es für jeden von uns. Herr Jesus, wir loben dich, dass du dich erniedrigt hast, damit deine Erlösung jeden von uns erreicht. Segne uns, dass du in unserem Herzen wohnen kannst und dass wir dir ähnlich werden. Amen.